dreht der deutsche Staat nun völlig durch. Der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, gab via X bekannt, dass bei ihm eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Man wollte schauen, wie er seine Waffen versorgt hat. Wie er einen solchen Eingriff in seine Privatsphäre beurteilt und ob es darum auch um eine generelle Abschreckung gegenüber der Bevölkerung geht, darüber werde ich gleich mit ihm sprechen. Bleiben Sie dran. Der britische Premierminister Winston Churchill sagte einmal, wenn es morgen früh bei dir klingelt und du kannst sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weißt du, du lebst in einer Demokratie. Hans-Georg Maaßen, bei dir hat es auch geklingelt vor wenigen Tagen am Morgen früh und es war nicht der Milchmann. Wer war es und wie hast du darauf reagiert?
Immerhin war es nicht um 6 Uhr morgen gewesen, lieber Claudio Zanetti, sondern im Laufe des Tages, aber es wurde Sturm geklingelt. Und Sturm klingeln heißt, 4-mal klingeln, aber den Daumen richtig auf der Klingeltaste lassen, dass keiner auch sitzen bleibt. Und das haben die bei mir gemacht. Und ich habe dann an der Gegensprechanlage gefragt, wer denn da sei. Ich dachte, es ist vielleicht ein durchgeknallter Paketbote. Aber nein, es wurde ganz laut gesagt, Polizei, aufmachen. So. Und natürlich mache ich da auf. Ich komme natürlich den Weisungen der Polizei nach. Türe aufgemacht und dann stand eine mir von Angesicht bekannte Sachbearbeiterin der Waffenbehörde vor der Türe und 3 Einsatzbeamte der Polizei in voller Einsatzkleidung mit Schutzweste und forderten, meinen Waffenschrank zu sehen. Ich bin Jäger und als Jäger hat man natürlich Waffen, ist berechtigt, Waffen zu führen. Ich habe eine deutsche Waffenbesitzkarte, Langwaffen, Kurzwaffen. Und nach dem deutschen Waffenrecht ist die Waffenbehörde berechtigt, stichprobenartig auch zu schauen, ob die Waffenbesitzer auch die Waffen richtig verwahren und sich den Panzerschrank anschauen. Es kommt selten vor, auch allein, weil die Waffenbehörde noch anderes zu tun hat, als ständig herauszufahren und zu schauen, wie die Waffenschränke der Leute aussehen. Aber im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, gab es einen derartigen Besuch bei mir schon. Daher kannte ich die Sachbearbeiterin der Waffenbehörde, die mich zu Hause dann mit einem ihrer Gehilfen besuchte, schaute sich alles an und stellte fest, alles ordnungsgemäß. So, und jetzt erschien diese gleiche Dame in Anwesenheit mit 3 bewaffneten Einsatzkräften der Polizei und verlangten Einlass. Sie sind berechtigt, Einlass zu bekommen. Ich muss das nicht machen, aber dann verliere ich natürlich die Waffenberechtigungskarte, weil ich
also mir dann... Also du hättest das Recht, Nein zu sagen, aber wenn du von deinem Recht Gebrauch machst, verlierst du deine Berechtigung, Waffen zu tragen.
Jedenfalls würde ich in eine rechtliche Auseinandersetzung kommen, da würde man mir Unzuverlässigkeit vorwerfen, weil ich unzuverlässig bin, die ich dadurch dokumentiere, dass ich noch nicht einmal der Waffenbehörde Zugang zu meinem Panzerschrank gewähre. Also habe ich den Zugang gewährt, habe den 3 Polizeibeamten allerdings oder diesen 4 Personen gesagt, wenn sie meine Wohnung betreten, haben sie die Schuhe auszuziehen, haben sich angeguckt, aber sie waren vorbereitet. Offensichtlich hatte das die Mitarbeiterin der Waffenbehörde schon denen mitgeteilt, weil sie ja schon mal bei mir war, und haben sich dann so Plastiküberzieher für die Schuhe dann übergezogen. Sah ganz lustig aus, wie sie dann vor der Türe standen und sich dann diese Plastiküberlinge über ihre Kampfschuhe übergezogen haben.
Aber warum waren denn die dabei? Ist das üblich, dass da auch noch da schwer bewaffnete Polizisten dabei sind, um einfach so eine Routinekontrolle durchzuführen?
Und das ist der eigentliche Punkt. Sie sind zu einer nicht nur Routinekontrolle, es passiert eigentlich nicht, dass innerhalb eines Jahres oder nach einem Jahr die Waffenbehörde nochmals kommt und sich einen Waffenschrank anschaut. Es sei denn, man hätte beim ersten Mal festgestellt, der Maaßen, der lagert die Waffen unsachgemäß oder Munition wird nicht richtig verwahrt. Dann ist natürlich ein Grund da zu sagen, das gucken wir uns nochmal an, ob er denn aus der Rüge gelernt hat. Und wenn er dann nicht gelernt hat, dann wird ihm die Waffenbesitzkarte entzogen. Aber das war ja nicht der Fall. Also sie sind nochmal erschienen und anders als beim ersten Mal mit 3 bewaffneten Polizeikräften, und das ist ungewöhnlich. Das ist unverhältnismäßig und das ist rechtswidrig. man kann.
Nur schnell, dass ich das einfach sicher verstanden habe. Vor einem Jahr waren Sie bei dir und da war alles in Ordnung. Sie haben nichts zu beanstanden.
Nichts zu beanstanden. Vor einem Jahr waren die bei mir, haben sich den Waffenschrank angeschaut, haben geschaut, ob ich Waffen ordnungsgemäß lager, ob die Munition ordnungsgemäß gelagert ist, ob es die richtigen Waffen sind, die ich in meiner Waffenberechtigungskarte drin habe. Das haben die alles geprüft und haken und ohne Beanstandung sind sie dann wieder gegangen. Diesmal sind sie auch ohne Beanstandung gegangen, weil ich alles ordnungsgemäß im Waffenschrank habe, aber jedenfalls mit den drei Polizeikräften. Und das ist das Ungewöhnliche und das ist auch das Rechtswidrige, weil Waffenbehörde ist nicht gleich Polizeibehörde. Auch wenn in Berlin die Waffenbehörde letztendlich beim Polizeipräsidenten aufgehangen ist, sondern es ist etwas anderes. Und die bewaffneten Polizisten darf natürlich die Waffenbehörde auch hinzuziehen zu einer derartigen Kontrolle, dann, wenn ein Grund besteht. Und dieser Grund könnte es sein, dass tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es sich bei dem Waffenbesitzer um einen ganz gefährlichen Reichsbürger handelt, der, wenn er die Leute sieht, dann direkt die Knarre zieht. Ja, oder
also bei denen handelt es sich ja normalerweise irgend so eine Armbrust oder so, oder?
Ja, es kann natürlich auch jemand mit der Erlaubnis zum Waffenführen sein, der auch Jäger ist.
Nein, ich meine bei den Reichsbürgern. Ja. Also was Sie da festgestellt haben, waren ja irgendwie so eine Armbrust und sonst ein paar Dinge. Also auf jeden Fall nichts, womit man den deutschen Staat in seinen Grundfesten erschüttern könnte.
Genau. Auch ein Jäger kann den Staat nicht in seinen Grundfesten erschüttern. Auch wenn er missbräuchlich die Waffen einsetzen sollte oder verwahren sollte, kann er letztendlich nicht.
Du sprichst in deinem Post auf X die Verhältnismäßigkeit an. Und ich mag mich noch gut erinnern, als wir uns noch nicht so gut kannten, einmal in Zürich da am Weltwochefest miteinander gesprochen haben, hast du mir erläutert, wie du da mal bei einer Prüfung ausführen musstest über das über die Zulässigkeit. Ich glaube, es ging um eine Hundeleinenpflicht. Wie man da wirklich bis ins Detail alles ausführen muss, ist das jetzt verhältnismäßig? Gibt es Maßnahmen, die weniger einschränkend wirken und so weiter? Also die Verhältnismäßigkeit ist ein sehr wichtiges Rechtsgut.
Die Verhältnismäßigkeit ist ein zentrales Rechtsgut in unserer Verfassungsordnung.
Wurde das beachtet jetzt in diesem Fall?
Nein, es wurde überhaupt nicht beachtet. Wie ich sagte, man hätte die bewaffneten Polizeibeamten in Einzelfällen durchaus auch zu einem Kontrolltermin mitnehmen können. Ja, bewaffnete Polizeibeamten dann, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betroffene Person die Waffen missbraucht, die Kontrolleurin der Waffenbehörde bedrohen würde. Ja, also es wäre letztendlich Selbstschutz, Eigenschutz der Sachbearbeiterin der Waffenbehörde, die zur Kontrolle kommt, weil sie einfach Angst hat, der Täter oder der Maaßen, ja, wenn er sie sieht, würde dann einfach sagen, zieh. Ja, das wäre Eigenschutz. Dann wäre es erlaubt. Drei Leute, würde ich sagen, wären auch unverhältnismäßig. Da würde ich als Polizeipräsidentin schon dazwischen gehen und sagen, wir haben es hier nicht mit Clankriminalität zu tun, da reicht einer aus. Das muss keine Einsatzkraft sein, das kann auch ein Schutzmann sein. Ja? Der Mann aus der Dienststelle vor Ort. Das hätte ich als Polizeipräsident, aber nicht drei Einsatzkräfte. Auch in dem Fall völlig unverhältnismäßig. Es hätte sein können, dass der Maaßen zu Hause ist, nicht alleine, sondern um ihn herum sind noch ganz viele andere Extremisten, die gerade etwas aushecken. Ja? Dann hätte man auch sagen können, ist Gefahr da. Oder er hat die Waffen unsachgemäß gelagert. Ja, da geht von den Waffen Gefahr aus, dass da möglicherweise eine Kalaschnikow geladen im Panzerschrank drin ist. Und wenn sich die Sachbearbeiterin die anschaut, geht da ein Schuss los oder so etwas. Kalaschnikow darf man nicht haben, weil es Kriegswaffe ist. In dem Fällen wäre es möglicherweise gerechtfertigt gewesen, wo ich auch Zweifel habe, dass drei Leute und in dieser, ich sag mal, in diesem martialischen Auftreten, wenn man jetzt mal von den Füßlingen absieht, die sie sich überstreifen mussten, dass diese drei Leute hätten auftreten können. Von daher war es unverhältnismäßig und wenn es unverhältnismäßig war, war es rechtswidrig gewesen.
Nun ist ja der Bürger Hans-Georg Maaßen nicht irgendwer. Ich meine, du warst Präsident des Verfassungsschutzes. Du hast dich dann eigentlich mit den Behörden oder mit der Politik, muss man vielmehr sagen, eigentlich überworfen. Ist das vielleicht auch in gewissem Sinne so eine Strafaktion? Ich meine, die wissen natürlich, was sie mit dir machen können. Ich habe gerade schnell nachgeschaut, du hast deutlich mehr als doppelt so viele Follower zum Beispiel auf X als der Bundeskanzler. Und was sie mit dir machen können, das können sie eigentlich mit jedem machen. Also so eine generell präventive Abschreckung zeigt mal, wie wir das Recht durchsetzen gegen den Maaßen. Könnt ihr auch das mitgespielt haben?
Ja, also ich würde es nicht Bestrafung nennen, sondern nach dem Mao-Prinzip bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und das ist der eine Grund, man könnte sagen, aus deren Sicht generalpräventiv und das andere spezialpräventiv, zu sagen, Maaßen, wir haben dich auf dem Radarschirm. Ja, also das ist die Einschüchterungswirkung. Zu zeigen, der Staat kann, wenn er will, kann er dich fertig machen. Er kann zu jeder Zeit zu dir nach Hause kommen. Die wussten, dass ich da bin. Die waren gut vorbereitet. Die Sachbearbeiterin gratulierte mir nachträglich zum Geburtstag, weil ich am Tag vorher Geburtstag hatte. Das heißt, die hat meine Akte gelesen. Die hatten diese Füßlinge dabei gehabt, die sich über ihre Kampfschuhe angezogen hatten. Die wussten, dass Maaßen sagen wird, wenn ihr hier in mein Haus kommt, in meine Wohnung kommt, dann müsst ihr die Schuhe ausziehen. Die waren sehr gut vorbereitet und die kennen mich aufgrund der Aktenlage und wissen oder meinen zu wissen, wie ich agiere und wie ich reagiere. Und so sind sie angetreten.
Aber das ist irgendwie auch wieder sehr deutsch korrekt. Also wenn man schon eine Sauerei macht, dann wenigstens mit den Füßlingen, dass man nicht auch noch Schmutz anrichtet, wenn genau. Man schon gegen das Gesetz verstößt. Um wieder auch Lenin zu zitieren, nach dem Mao, der gesagt hat, die Deutschen, wenn sie eine Revolution machen möchten, würden sie zuerst eine Bahnsteigkarte lösen. Erinnert etwas an das. Jetzt hat man aber doch etwas den Eindruck, auch als Außenstehender, jetzt wenn ich von der Schweiz aus schaue, also diese Hausdurchsuchungen, das wird in Deutschland also schon langsam zur Unsitte. Ich weiß nicht, ist es ein unglaubliches Misstrauen des Staates in seine Bürger? Oder was läuft denn da schief? Ich meine, eigentlich in einer Demokratie sollten die Bürger den Staat kontrollieren und nicht umgekehrt.
Ganz genau. Und wenn man sieht, um was es eigentlich bei diesen Hausdurchsuchungen geht, dann wird einem manches klar. Es geht nicht darum, dass jemand zu Hause Kilogramm von Marihuana hat und damit handeln will. Darum geht es nicht, weil Marihuana mittlerweile straffrei ist. Jedenfalls in sehr vielen Fällen ist es straffrei. Es geht auch nicht darum, dass jemand Heroin handelt. Es geht nicht darum, dass es Bandenkriminalität ist, dass es Waffenhandel ist. Es geht auch nicht darum, dass einem ein Mord vorgeworfen wird oder eine Entführung. Nein, es geht um Meinungsverbrechen. In Anführungszeichen, weil es keine Verbrechen sind. Es geht darum, dass Leute das Falsche getweetet haben, dass Leute einen Bundeswirtschaftsminister Habeck über Twitter oder andere Social Media beleidigt haben oder sich lustig über diese Personen gemacht haben. Darum geht es. Und das bedeutet aus meiner Perspektive, aus meiner juristischen Perspektive, dass sich das Koordinatensystem völlig verschoben hat. Es geht nicht darum, bei diesen Hausdurchsuchungen, dass es hier zentrale oder schwere Straftaten sind, die den Leuten zur Last gelegt werden. Man muss sich vorstellen, nach dem Grundgesetz und nach der Menschenrechtskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist die Wohnung grundsätzlich heilig. Ja? Die Unverletzlichkeit der Wohnung wird bei uns im Grundgesetz angepriesen. So, dass es Ausnahmen davon geben kann, sollte eigentlich klar sein. Aber es sollten Ausnahmen sein, exzeptionelle Ausnahmen, die für jeden einsichtig sind, wenn es um schwere und schwerste Straftaten geht. Und jetzt geht es um Meinungsdelikte, Hass und Hetze, wie es so heißt. Oder dass Politiker meinen, aufgrund des Majestätsbeleidigungstatbestandes des § 188 Strafgesetzbuches gekränkt sich zu fühlen, ja, Mikroaggressionen wahrzunehmen. Und dafür werden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Und ich muss sagen, Hausdurchsuchungen in diesem Sinne sind aus meiner Sicht schlicht rechtswidrig. Ich will nicht sagen, dass sie gesetzeswidrig sind, aber über dem Gesetz steht das Recht. Sie verstoßen jedenfalls gegen Sinn und Zweck eines Grundrechts wie Schutz der eigenen Wohnung, und des entsprechenden Menschenrechts. Und das wird in Deutschland jetzt, diese Durchbrechung dieses Schutzrechts, diese Durchbrechung dieses Menschenrechts wird aus meiner Sicht in großem Umfang durchgeführt aus rein politischer Motivation. Und zwar deswegen, weil sich manche Leute in der Politik aus dem politischen Establishment ängstigen, dass es offensichtlich eine Politikwende in Deutschland geben wird, für die ich einstehe, und dass diese Politikwende zu einer grundsätzlichen Veränderung unserer politischen Landschaft führt, im Sinne, dass wir endlich wieder frei und selbstbestimmt leben können.
Aber die Menschen, die heute eigentlich den Takt vorgeben in der politischen Landschaft in Deutschland, dazu zähle ich auch die Grünen, obwohl die im Moment nicht gerade in der Regierung sind, aber sie haben natürlich schon zur Zeit unter Merkel und dann nachher auch unter Rot-Grün haben sie eigentlich die Agenda geprägt. Die kamen ja damals ans Ruder, als sie sagten, gegen den großen Lauschangriff, die Unverletzbarkeit der Wohnung, das war denen sehr wichtig. Und auch die Mikroaggressionen. Ich meine, der Joschka Fischer war bekannt dafür, wurde gefeiert, weil er da dem Bundestagspräsidenten gesagt hat, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ich weiß nicht, ob er dafür eine Rüge erhielt oder so. Auf jeden Fall wurde er gefeiert. Heute werden ja am Laufmeter Rügen erteilt und trotzdem die politische Debatte ist eigentlich ziemlich, ziemlich langweilig. Aber wenn ja jemand mal etwas sagt, wird er sofort mit dem Zeigefinger erhoben. Aber generell, die individuelle Freiheit hat doch in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren massiv verloren von den Leuten, die angetreten sind, damals sie zu schützen.
Ja, das siehst du aus meiner Sicht völlig richtig. Aber es betrifft nicht nur die Freiheit. Denk mal an das Thema Ukraine-Krieg, ja, an das Thema Militarisierung, an das Thema Wehrpflicht, jedenfalls was Deutschland angeht. Da waren gerade die Leute, die in den 70er, 80er Jahren Friedensdemonstrationen organisierten, die jedenfalls die für die Abschaffung des gesamten Militärs waren, sind heute diejenigen, die am liebsten sofort in Moskau einmarschieren wollen. Jedenfalls sage ich mal zynisch. Das sind jedenfalls diejenigen, die eine Aufrüstung wollen, diejenigen, die eine weitere Anschärfung des Konfliktes mit Russland haben wollen. Es hat sich in der Tat alles verkehrt. Und da muss ich sagen, Deutschland ist von den Füßen auf den Kopf gestellt worden. Und diese Leute merken es noch nicht mal, dass sie heute genau das Gegenteil von dem vertreten, was sie gestern vertreten. Und wir müssen heute wieder Deutschland von dem Kopf auf die Füße stellen.
Wie erklärst du dir einen solchen Wechsel der Paradigmen? Das ist doch eigentlich wirklich erstaunlich.
Also das ist aus meiner Sicht relativ leicht zu erklären. Ich hatte ja jüngst das Buch von Helmut Schelsky neu herausgegeben, Systemwechsel von 1971, wo er den langen Marsch durch die Institutionen beschreibt. Der lange Marsch der politischen Linken aus den 60er Jahren bis eben heute, wo sie jedenfalls wichtige Funktionen in Staatsverwaltung und in den Medien innehaben. Und er hat auch deutlich gemacht, dass all die wohlfeilen, die gut klingenden, die humanistisch klingenden Formulierungen und Forderungen der 70er und dann 80er Jahre nie ernst gemeint waren. Sie dienten einem Zweck, zwei Zwecken. Der erste Zweck war, das Bürgertum zu verunsichern, und zwar, indem man immer mehr forderte, als das Bürgertum und seine Rechtsordnung verhießen haben. Noch mehr Humanität, noch mehr Soziales, ja. Noch mehr Frieden. Ja? Noch mehr Frieden bedeutet natürlich weniger Militär und so weiter. Sie haben es alles in extenso gefordert und haben damit immer das Bürgertum vorgeführt. Und eine Forderung war ja immer gewesen, Grenzen auf, wir sind absolut human. Ja, das Bürgertum war zu feige gewesen, zu sagen, auch Grenzzurückweisungen sind kein Fall der Inhumanität. Ja? Grenzzurückweisungen sind notwendig, das hat nichts mit Humanität zu tun. Aber das Bürgertum war zu feige, sich diesem moralischen Konflikt zu stellen und die politische Linke zurechtzuweisen. Und der zweite Punkt ist, die politische Linke versuchte das als Emotionalisierungselement für ihre Anhängerschaft zu nutzen und konnte die Anhängerschaft damit auch emotionalisieren. Gerade im Bürgertum, wir müssen mehr Gutes tun. Das heißt, auf der einen Seite wurde der Staat und das Bürgertum zutiefst verunsichert und man kann auch sagen delegitimiert, weil öffentlich immer wieder vorgeführt wurde, ein humaner Staat ist kein humaner Staat, wenn er nicht jedem einen Aufenthaltstitel und das Staatsangehörigkeitsrecht gibt. Ein friedlicher Staat ist kein Staat, der ein Militär hat. So wurde der bürgerliche Staat immer in eine Legitimationskrise geführt. Und zum Zweiten hat man jedenfalls eigene Wählerschichten damit mobilisieren können. Und das war diese Rechnung der politischen Linken ist leider aufgegangen, weil das Bürgertum diesen Teil nicht durchschaute und weil das Bürgertum, muss ich sagen, im Kern auch in Deutschland jedenfalls zu feige war, sich dem Konflikt mit der politischen Linken zu stellen.
Vielen Dank. Ich glaube, diese Analyse wird sehr wichtig sein, wenn es auch darum geht, Gegenstrategien zu entwickeln. Das muss ja eigentlich das Ziel sein, für jeden, der eine bürgerliche Politik betreiben will. Das wollen wir ja auch beim Leonhard-Kreis, selbstverständlich. Und da haben wir uns etwas vorgenommen. Ich hoffe, dass sich noch viele Leute uns anschließen wollen. Darum, es ist auch wichtig, solche Beiträge beim Nebelspalter. Sie können den Nebelspalter auch unterstützen mit einem Abonnement oder auch solche Beiträge wie der hier. Dafür sind wir dankbar, für jede Unterstützung. Und dir, lieber Hans-Georg, wünsche ich alles Gute jetzt in Rom und noch ein paar schöne Tage mit deiner Frau. Bis bald.